Ich fange heute mal an mit 5. Mose 28,2. Da sagt uns die Bibel: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Das klingt ja toll, ne? Alle Segnungen werden über uns kommen und sie werden uns auch erreichen. Das heißt, die Segnungen werden Realität in unserem Leben. Aber da wir ja da noch unter dem Gesetz sind, 5. Mose, steht da dabei, wenn du gehorchst. Oder auch nicht. Ne? Das ist das Problem, wo die Leute damals unter dem Gesetz einfach hatten. Wenn man den Vers 15 dann liest, da sagt uns die Schrift: Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Und dann wird da jede Menge an schlimmen Dingen aufgezählt, an Flüchen, was gar nicht so toll ist zu lesen. Gut, man soll es vielleicht einmal gelesen haben, aber dauerhaft soll man es fast nicht lesen, weil da wirst du ganz konfus. Aber unterm Gesetz war es halt einfach so. Gott hat ihnen vorgelegt, Gehorsam oder Ungehorsam, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und die Israeliten mussten entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Sagt auch dann 5. Mose 30, 19: Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Also sehen wir, sie mussten entscheiden. Es war eine Gottesentscheidung. Gott hat ihnen vorgelegt, so oder so, gehorchen oder nicht, Gebote. Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und dieses Gesetz wurde ihnen auch immer wieder vorgelesen. Ich weiß nicht, ob die damals alle selber lesen und schreiben konnten, glaube ich fast nicht. Darum wurde es ihnen immer wieder vorgelesen von denen, die es konnten. Und die mussten sich dann immer wieder entscheiden: Mache ich das, was ich hier gehört habe, oder halte ich das Gebot nicht? Und sie haben sich dann immer wieder gedacht: Ja, jetzt halten wir das Gebot wieder, jetzt machen wir es wieder. Aber sie waren einfach zu schwach dazu, all diese Gebote dauerhaft einzuhalten, weil der Mensch, der fleischliche Mensch, der sündige Mensch, einfach das nicht schafft. Der Josua zum Beispiel hat ihnen das immer wieder vorgelesen. Steht in Josua 8, 34. Danach las er, Josua, alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Aber Gott sei Dank, wir sind in einem anderen Bündnis. Wir sind in einem Gesetzesbund, wir sind in einem neuen Bund, im Gnadenbund. Wir sind vom Gesetz befreit, losgemacht, sagt uns der Paulus, von dem, in dem wir festgehalten wurden. Ja, ganz wortwörtlich, Römer 7, 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Gott sei Dank, ja, wir haben eine ganz andere Position, das ist echt super. Aber es heißt jetzt nicht, dass die Segnungen nicht über uns kommen und nicht uns erreichen. Doch, noch viel mehr als vorher. All diese Segnungen, die damals den Israeliten verheißen wurden, gelten jetzt uns, die sind die Verheißungen für uns, wo in Jesus ein Ja und ein Amen geschehen ist. Also werden auch all diese Segnungen, die 5. Mose 28 aufführt, über uns kommen und uns erreichen, weil wir glauben. Nicht, weil wir die Gesetzeswerke tun, sondern weil wir die sind, die auf Glauben bauen. Die, die auf den Glauben bauen, werden gesegnet. Und die mit Gesetzeswerken versuchen, wie die Israeliten damals, den Segen zu erhalten, die sind unter dem Fluch des Gesetzes, weil sie nicht alles schaffen. Und wenn sie ein Gebot übertreten, haben sie alles übertreten, dann sind sie Gesetzesübertreter und haben den Segen verspielt. Und dann wird ihnen einer oder mehrere dieser Flüche, die da aufgezählt sind, untergejubelt. Ja, das ist Tatsache, das war einfach in dem alten Gesetzesbund so. Aber jetzt sagt uns der Paulus in Römer 8,2: Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja, kann man da bloß hinten anfügen. Das Gesetz des Geistes lautet: Ich lebe in Christus Jesus. Ja, das Gesetz des Buchstabens sagt: Wenn du nicht gehorchst, musst du sterben. Darum heißt es das Gesetz der Sünde und des Todes. Also das Gesetz der Sünde und des Todes sagt, du bist ein Sünder, weil du von Adam an schon bist. Du stehst unter dem Fluch, du wirst gestraft für deine Sünden, du hast den ewigen Tod verdient und du gehst sozusagen in die Hölle. Sehr hart, aber es ist Fakt. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, in dem wir als neutestamentlich wiedergeborene Glaubende stecken, sagt, du bist gerecht aus Glauben, du hast ewiges Leben empfangen, du wirst gesegnet, du hast die Fülle Christi, du wirst im Überfluss leben oder Leben haben. Das ist doch einmal ein Unterschied, oder? Schon müssen wir sehen, was wir für Position haben. Ja, manche Prediger sagen, ja, Gott hat sich ja nicht geändert, der ist ja immer noch der gleiche wie damals. Ja, das stimmt schon, Gott hat sich nicht geändert, er wird sich auch nicht ändern, er kann sich auch gar nicht ändern, das könnte sich nur verschlechtern, weil er perfekt ist. Aber der Bund uns gegenüber ist ganz ein anderer. Das ist der Riesenunterschied. Wir haben einen ganz anderen Bund mit Gott. Und das muss man sehen, ein Gnadenbund einer riesigen Gnade, weil Gott eben gesehen hat, ohne Gnade sind die Menschen hoffnungslos verloren. Sie können das ganze Gebotezeug und Gesetz nicht halten. Da sind sie zu schwach, weil sie sündiges Fleisch haben. Ich muss ihnen jetzt helfen. Das war Gottes Antwort, eben Jesus, der Erlöser. Okay, der Paulus, der bringt es eigentlich oft auf den Punkt, dieses Thema. Wenn ich jetzt Galater 3, 9, 10 und dann noch 12 bis 14 nehme als Beispiel, hier sagt uns der Paulus, es werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also die, die aus Glauben sind und nicht die, die aus Gesetzeswerken sind, werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und das bezieht sich auf 5. Mose 28, ab Vers 15, die ganzen Flüche. Da heißt es ja, wer nicht alles erfüllt, ja, wer nicht gehorcht, der kommt unter den Fluch. Und das ist gut für uns, dass wir nicht mehr unter diesem Gesetz sind. Da brauchen wir auch nicht den Fluch studieren und schauen, was uns alles passiert. Es ist vorbei. Ein anderer hat den Fluch auf sich genommen, und zwar Jesus, der sündlose Sohn Gottes. Das Gesetz hat nämlich mit Glauben nichts zu tun. Das Gesetz sagt, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Ja, ich lebe euch vor, Segen oder Fluch, Tod oder Leben, habe ich ja vorher gelesen. Das ist Gesetz. Entweder das tun oder das oder jenes tun. Aber Christus, sagt hier der Paulus weiter, hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Er hat bezahlt für uns, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Er hat mit uns Platz getauscht. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus ist am Holz gehangen, am Kreuz, um dort zu sterben. Und jetzt wird es noch wieder schöner. Er schreibt hier weiter im Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also das ist der Grund. Jesus hat den Fluch auf sich genommen, als er am Holz hing. Aus dem Grund, wie hier St. Paulus sagt, damit der Segen Abrahams zu den Nationen, zu den Glaubenden unterm Strich komme. Das war der Grund. Es war die Absicht Gottes. Wir sollen den Segen Abrahams, den Abraham an Jesus weitervererbt hat, und durch Jesus dann an uns weitergereicht wird, wir sollen diese Segnungen haben. Sie sollen über uns kommen und uns erreichen. Das heißt, sie sollen auch sichtbar sein. Das ist Gottes verbriefter Wille und das müssen wir uns immer wieder einprägen, weil der Feind und Lügenprediger versuchen da an uns das auszureden, dass das nicht so ist, weil sie die Umstände nicht so aussehen. Und dann heißt es, ja, aber der hier und hier da und da war es auch nicht so. Aber wir glauben nicht das, was wir vor Augen haben, sondern wir glauben das, was uns verheißen ist, was die Schrift sagt. Und umso mehr wir diesen Glauben auf die Schrift setzen, umso mehr wird es sichtbar. Solange wir immer bloß anschauen, wo es nicht funktioniert hat und was der andere gesagt hat, dann blockieren wir uns eigentlich selber. Und dann lacht der Teufel, ne? Aber die Wahrheit ist, Jesus hat den Fluch getragen. Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Jesus hat die Krankheiten getragen, die Schwachheiten und die Gebrechen, unsere Armut. Alles hat er getragen, damit wir gesegnet sind, damit wir Gnade haben durch ihn. Also der Segen kommt zu uns wegen des Glaubens an Jesus und sein Erlösungswerk. Weil Jesus das Gesetz zu Ende gebracht hat, sage ich jetzt. Zu Ende gebracht, indem dass er die Forderung des Gesetzes erfüllte. Den Tod und den Fluch. Römer 10,4 sagt uns, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und ich glaube nicht, dass das unverständlich geschrieben ist. Christus ist des Gesetzes Ende. Ja, und nach Ende kommt nichts mehr. Ende ist Ende. Und dann kommt der Glaube, dann kommt der neue Bund. Nicht mehr Gesetz und Gebot jetzt für uns. Der Mose, der war aus Gesetz, Gesetzeslehrer, der beschreibt die Dinge, die aus dem Gesetz sind, das steht im Vers 5, der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Ja, und wenn er es nicht getan hat, wird er durch das Nicht-Getan unter den Fluch kommen. Jetzt schreibt der Paulus aber weiter im Vers 6, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, Doppelpunkt. Das ist jetzt für uns wichtig, was die Gerechtigkeit aus Glauben sagt. Und so weiter im Vers 8. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Eine der wichtigsten Schriftstellen des Neuen Testamentes. Wie funktioniert der Glaube? Wie funktioniert diese Rechtfertigung aus Glauben? Er sagt es ja ganz klar, das Wort in deinem Mund, Jesus als Herrn und als Retter und Erlöser zu bekennen und es natürlich auch im Herzen zu glauben, dass Gott ihn auch wieder von den Toten auferweckt hat, nachdem er diese Erlösung für uns am Kreuz erwirkt hat. Und hier sagt er, dann wirst du errettet werden. Halleluja. Der Glaube bringt dich zur Gerechtigkeit und durch das Bekennen mit dem Mund wird das Heil dich erreichen, also wird der Segen dessen dich erreichen. Heil ist Segen. Wir sind im neuen Bund nicht mehr unter dem Gesetz des Buchstabens. Christus ist des Gesetzes Ende. Nicht mehr, wenn du gehorchst oder übertrittst, sondern wenn du glaubst. Ja, entweder glauben oder nicht glauben. Das ist die Frage. Echt glauben, meine ich hier. Nicht so zu tun, als ob man glauben würde in der Gemeinde oder im Hauskreis oder unter den Christen und dann die ganze Woche zwischendrin leben wie ungläubig, jammern und klagen und schimpfen und was weiß ich alles. Das passt dann nicht zusammen. Dann ist das Bekenntnis im Gottesdienst, ich glaube an Jesus, nicht viel wert, weil im Herzen dann was anderes drinsteckt. Also wir müssen unsere Herzen schon auch prüfen, ob wir tatsächlich glauben oder ob wir bloß den anderen was vormachen, damit wir auch dazugehören. Das muss aber jeder für sich selber tun. Ja, auch ich muss immer wieder schauen, was glaube ich denn wirklich? Ja, weil man kommt ganz schnell wieder irgendwo in eine Menge so ein Fahrwasser des Zweifelns, der Gesetzlichkeit. Man hört wieder irgendwas und schon ist es wieder, ob das nicht vielleicht doch richtig ist. Wir müssen hartnäckig, klipp und klar auf dieser Wahrheit des Glaubens stehen. Weil dann ist der Glaube echt und dann werden die Segnungen über dich kommen und werden dich auch erreichen, weil das Gesetz des Geistes dann wirksam ist. Und es lautet, Leben in Christus Jesus, wie Römer 8,2 das sagt. Und damit bist du freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes und natürlich von dessen Auswirkungen und Flüchen. Und das ist eine gute Nachricht. Das Evangelium ist einfach eine gute Nachricht. Wie man sagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Den Gesetzen, den Geboten war es unmöglich, diesen Leuten, die dieses Gesetz befolgen, Leben zu geben. Sie waren erst einmal von Adam her schon Sünder, grundsätzlich. Sie haben das Sündige geerbt. Sünde war in ihrem Blut und waren deshalb im Fleisch auch nicht fähig, nach den Geboten komplett zu leben. Das Gebot sollte ihnen eigentlich nur zeigen, Ihr könnt es nicht. Es geht nicht. Ihr seid ja darauf angewiesen, dass euch jemand hilft, dass euch jemand Gnade gibt. Sonst ist es hoffnungslos, gerettet zu werden, in die Herrlichkeit des Herrn zu kommen, ewiges Leben zu haben. Auch wenn hier steht, ich lege euch vor, Leben oder Tod, aber ihr werdet es nicht schaffen. Das Gesetz, sagt der Paulus, ist wie ein Zuchtmeister, dass sie zumindest ein bisschen in der Spur bleiben. Aber im Neuen Testament, im Neuen Bund, sieht das Ganze einfach anders aus. Ja, da ist von innen her die Veränderung in unserem Inneren, im Geist. Und der Geist, wenn er anfängt, die Seele zu durchdringen mit seinen guten Eigenschaften, göttlichen Eigenschaften, mit seiner Heiligkeit, dann wird die Seele verändert und dann kannst du das echte Leben, ohne dich daran zwingen zu müssen und ein Gebot einzuhalten müssen. Jesus musste eben deshalb für uns zur Sünde werden, deshalb verurteilt und gerichtet werden und die Forderung des Gesetzes erfüllen. Das heißt, er musste sterben, weil das war die Forderung des Gesetzes. Wenn du es nicht alles hältst, musst du sterben. Und das konnte Jesus tun, weil er gerecht war, sündlos war. Ein anderer Mensch hätte das gar nicht tun können. Okay, Paulus sagt uns hier in Römer 8, 3 und 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, sehen wir das? Es war unmöglich, weil das Fleisch einfach kraftlos war, hat Gott dann getan, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. So, das ist wieder ein schwieriger Paulus-Satz. Also dem Gesetz war es nicht möglich, uns Leben zu geben. Deshalb hat der Vater seinen eigenen Sohn als Mensch, das heißt im Fleisch, in der Form eines sündhaftigen Menschen, denn er wurde ja für uns zur Sünde, dort ans Holz geheftet und hat damit die Sünde verurteilt, gerichtet, gesühnt und hat die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt, damit wir nicht mehr nach dem Fleisch leben müssen, nach dem sündigen Fleisch und dessen Begierden tun müssen. Denn ein Sünder muss sündigen, er kann gar nicht aus. Aber ein Gerechter, der kann nach dem Geist wandeln und kann Gerechtigkeit tun, also als Gerechter leben. So ist es im Neuen Testament für uns gemacht. Und wir müssen immer sagen, welche große Gnade. Und die diese Gnade nicht sehen können, die tun sich damit schwer. Die tun sich schwer, sie sind immer noch, die schauen das Neue Testament aus dem Blickwinkel des Gesetzes an. Ja, die Gesetzesbrille, wenn der Mensch nicht ablegt, dann wird auch das Neue Testament nicht lebendig in ihm. Dann weiß er vielleicht dieses und jenes, aber dann weiß er, was du tun und was du lassen sollst und wo du ein Sünder bist. Aber er kann einfach die Gnade nicht sehen. Wer diese Brille nicht ablegt, der kann die Gnade nicht sehen. Diese gesetzliche Brille, die filtert den Geist der Gnade gnadenlos aus. Darum müssen wir die einfach ablegen, diese Gesetzlichkeit. Und dann siehst du plötzlich die Gnade Gottes. Und dann wirst du begeistert sein von dem, was der Herr getan hat durch Jesus, durch seinen Tod. Und die Gesetzesleute, das sind die wollen das eigentlich gar nicht, weil sie meinen, sie sind die etwas besseren Christen. Weil sie sind da schon die dies nicht mehr tun und jenes nicht mehr tun und schon viel heiliger sind wie die anderen. Jetzt wenn dann die Gnade richtig kommt, die offenbare Gnade, dann sind alle wieder gleichgestellt. Dann sind sie nicht mehr die Besseren. Und das wollen sie nicht. Sie wollen immer die besseren Christen sein und sich darstellen. Das ist Pharisäertum. Die haben auch gemeint, sie sind die Besseren und die anderen sind die Sünder. Schaut die an mit dem Fingerzeig. Die machen dies und jenes. Aber wir sind alle mit demselben Opfer erlöst worden. Da kann nicht einer sagen, ich bin mit einem besseren Blut erlöst worden. Ja, oder auf mich ist ein größerer Tropfen vom Blut Jesu gefallen oder was weiß ich, was für blöde Gedanken kommen könnten. Nein, wir sind alle mit einem Opfer und alle aber auch vollkommen erlöst. Nicht einer mehr erlöst wie der andere. Vielleicht ist bei einem schon vielleicht ein bisschen besser durchgedrungen und mehr sichtbar in seinem Leben als wie beim anderen. Das mag ja sein. Aber keiner kann sagen, ich bin ein besserer Christ wie der andere. Das ist total missverstanden. Das tut dem Fleisch weh, dem Ego. Dem Ego tut es weh, wenn er eingestehen muss, er ist nicht mehr besser wie der andere. Und wenn er nach seinen Werken das beurteilt, mag es ja sein, dass er vielleicht der Bessere ist. Ja, aber das ist nicht die Sicht Gottes und das ist nicht die Sicht der Gnade. Okay, jetzt haben wir ein bisschen abgekommen. Der Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5, 16. Also was ist die Begierde des Fleisches? Die Sünde, das Schlechte, das Böse. Wenn du aber vom Geist geleitet bist und dich vom Geist auch leiten lässt, dann wirst du das nicht tun wollen, auch wenn vielleicht die Begierde mal anklopft und sagt, ja, das war aber einmal so. Du wirst es nicht tun, weil der Geist die Oberhand hat. Dann lebst du geistgeführt und ja, weichst diesen Sündenklippern aus, dass du da nicht ja, dein Lebensschiff dran zerschellt. Also wer im Geist wandelt, der lebt nämlich im Sieg über diese fleischlichen, sündigen Begierden. Ja, die Habsucht und den Geiz. Und was gibt's denn noch alles? Eifersucht, Streit und das ganze Zeug, Hochmut, ja, Stolz kann man da sagen, das sind alles solche Dinge, die sind nicht vom Geist Christi. Das ist einfach nur das gefallene Fleisch, das sündige Fleisch. Gut, aber der wiedergeborene Geist, wenn die Oberhand hat und inspiriert auch vom Heiligen Geist, ja, dann ist er wieder lebendig und dann kann ein Christ auch geistgeführt leben. Meist sogar unbewusst und manchmal auch ganz bewusst, wenn der Geist direkt zu dir spricht. Also ein Wandel im Geist ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und um im Geist wandeln zu können, dann sagt uns der Paulus, soll man auch voll Geistes werden. Das ist die Devise, voll Geistes werden und dann kannst du geistgeführt leben. Wandeln im Geist bedeutet geleitet durch den Geist, durch deinen Geist, ja, nicht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist inspiriert deinen Geist, aber dein Geist, du letztendlich, bist der, der den Ton angibt. Der Heilige Geist unterstützt dich und nicht dein Fleisch, dein Sündiges soll den Ton angeben, sondern eben dein Geist inspiriert und unterstützt vom Heiligen Geist, unseren Helfer. Und dann kannst du Jesus nachfolgen, dem guten Hirten folgen, sagt uns Psalm 23, ja, dann führt er dich auf grüne Auen zu stillen Wassern, der Becher fließt über und was alles da drin steht. Also gute Plätze, gute Zeit, wer mit dem Hirten geht, mit dem guten Hirten. Ja, jetzt kommt der Paulus auch noch, wo er das aufzählt, was das Fleisch, das sündige Fleisch für Ergebnisse bringt, wenn der Mensch nicht im Geist wandelt, wenn er nicht voll Geistes ist. Er sagt hier in Galater 5, 19, offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also die Liste ist hier nicht vollkommen. Er sagt hier und dergleichen. Das sind solche Dinge, die Selbstzüchteleien, dieses egoistische mir, meiner selbst oder Süchte überhaupt, wenn man jetzt dieses Wort einmal ein bisschen auseinandertut, das ist alles aus dem Fleisch und hat mit dem Geist nichts zu tun. Zornausbrüche, ja, wenn dir der Hut hochgeht und du losbrüllst, zum Beispiel Eifersucht auf die anderen, mit deiner Situation immer haderst, unzufrieden bist, ja, Götzendienst natürlich, wenn du andere Dinge ja, mehr oder weniger verehrst, Idole, was gibt's denn? Manche verehren ihr Geld oder das Auto, das Haus, sich selber und so weiter. Ne? Unzucht und Unreinheit, ja klar, Werk des Fleisches, Ausschweifung, was ist das? Ausschweifung, ja, einfach vom Normalen. Ja, wenn du heute mal auf irgend so eine Promi-Party vielleicht gehst, ich war ja noch nicht dort, aber man kriegt es halt in den Medien manchmal mit, ja, was da dann abgeht, das möchte ich jetzt fast sagen, dass das Ausschweifungen sind. Oder wie jetzt manchmal solche sogenannte Junggesellenabschiede gefeiert werden, wo dann die Stripperin am Tisch tanzt und so weiter. Das ist dann schon eine ziemliche Ausschweifung, möchte ich einmal behaupten. Trinkgelage und Völlereien, wo viel gesoffen und gefressen wird, über das Maß des Normalen, ja, das sind alles solche Dinge, das bringt das Fleisch hervor, das Sündige. Und damit zeigt man, aha, nicht geistgeführt, nicht vom Geist geleitet. Ein Geistgeführter, der flieht solche Dinge, der macht da nicht mit, der sagt, ohne mich könnt ihr alles machen, aber ich bin da mal nicht dabei. Weil er weiß, dass es seinem himmlischen Papa nicht gefällt und weil es seinem Geist nicht gut tut. Auf jeden Fall kann man daran erkennen, ob jemand vom Fleisch oder vom Geist geleitet oder bestimmt wird. Ja, das Neue am neuen Bund ist, dass wir durch den Geist geleitet werden können, dass wir voll Geistes werden können. Das war damals im Gesetzeszeitalter nicht. Es waren nur ein paar Einzelne, die den Heiligen Geist hatten, um ihren Dienst zu tun, Propheten und Könige und Priester. Aber alle anderen hatten den Geist nicht, waren auch nicht von neuem geboren. Ja, das sind ganz eine viel schlechtere Position, wie wir jetzt haben. Also achte deine Position nicht für eine billige Position. Das ist ganz was Tolles. Du bist ein Königskind, ein Gotteskind, ein Gerechter, ein Erbe. Super Sache. Gut. Jetzt haben wir aber so viel Schlechtes gehört, was das Fleisch für Dinge hervorbringt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch hören, was der Geist für Dinge hervorbringt, wenn er die Oberhand hat, der wiedergeborene Geist, dann sprudelt Liebe und Freude und Friede, Langmut, was heißt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit und all diese Dinge sprudeln dann aus deinem Geist. Dann erkennt man einen Christen, ein liebender Mensch, einer, der Freude hat, auch wenn vielleicht die Umstände gar nicht so toll sind, der Frieden mit sich bringt, geduldig ist, freundlich ist, ja. Enthaltsamkeit ist so ein Wort. Er enthält sich dem Bösen, den Sündigen, den Ausschweifungen. Früher wurde das in alten Übersetzungen mit Keuschheit übersetzt, dieses Wort. Und beschränkt auf Sexualität. Möchte ich jetzt nicht sagen, dass sich das nur da beschränkt. Natürlich auch. Ja, ein Geistgeführter lebt nicht in der Homosexualität. Oder missbraucht irgendwelche Leute oder Kindergarten oder so. Also kannst du mal prüfen, ob die sogenannten Geistlichen geistlich sind, wenn du das mal mitkriegst, was da abgeht. Und wer so lebt nach dem Geist, heißt es hier, da hat kein Problem mit dem Gesetz. Gegen diese, sagt der Paulus, ist das Gesetz nicht gerichtet, gegen diese Eigenschaften. Ja, da macht dir das Gesetz nicht einen Strick draus und klagt dich an. Da bist du einfach frei von dieser Anklage. Gut, dann, wenn ich solche Sachen predige, dann denken manche oder sagen manche, ja, ich bin an Jesus gläubig, ich bin gerecht, ich bin gerettet und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Haha, super, oder? Jeden Scheiß kann ich machen. Ja, kann man, aber es ist halt nicht optimal. Paulus sagt einmal, alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Manche Dinge sind halt einfach schädlich. Solche Leute fragen eigentlich nicht nach Gottes Willen für ihr Leben. Okay, sie sind gerettet, aber sie leben auch nicht in dem Segensfluss, in dem sie Gott haben möchte, weil sie nicht geistgeführt sind. Ja gut, sie sind frei vom Gesetz, aber im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, sind sie auch noch nicht so recht. Und es gibt eigentlich, ganz grob gesagt, drei Möglichkeiten. Du kannst außerhalb des Willens Gottes sein und es ist vergleichbar so wie auf Glatteis. Früher oder später liegst du auf der Schnauze. So habe ich das einmal hier betitelt. Wenn du nicht im Willen Gottes bist, wenn du alles Mögliche anstellst, was nicht gut ist, was nicht in der Liebe ist, was nicht im Frieden und in der Gnade ist, dann läufst du Gefahr, auf die Schnauze zu fallen. Und das wird passieren. Wenn du nicht vorher wieder umdrehst und sagst, Herr, oh, bin ich auf schiefe Bahn geraten, tut mir leid, vergib mir, und du kommst wieder schnell auf festen Grund, dann, wenn du es nicht schaffst, dann wirst du auf der Schnauze liegen und spätestens dann wirst du merken, hoppla, ich war falsch dran. Ich muss wieder mit Jesus, ja, dem guten Hirten gehen. Als zweites gibt es den zugelassenen Willen Gottes. Das ist schon besser. Da hat Gott kein Problem damit. Ja, du bist im groben Rahmen drin, machst nichts, was man angreifen könnte und was als grobe Sünde betitelt wird. Aber du bist halt auch nicht da drin, wo du gehört hast, was Gott genau von dir will, was du tun sollst, was du lassen sollst, was er dir für eine Aufgabe zugewiesen hat, sage ich jetzt einmal. Und man kann es vergleichen, wie wenn jemand ein Auto fährt mit der angezogenen Handbremse. Oder noch besser mit dem Fahrrad. Hast du schon mal Fahrrad gefahren und gleichzeitig gebremst? Da wird es schwer. Und so ist jemand, der im zugelassenen Willen Gottes ist, aber nicht so im richtigen Willen Gottes. Es wird schwer. Die Segnungen sprudeln nicht so richtig. Man kommt einfach nicht so richtig dran. Man kommt nicht von der Stelle. Gebetserhörungen sind ein bisschen selten. Ja, dann muss man sich überlegen. Herr, was ist dein Plan? Was ist dein Wille? Weil wie geht es vorwärts mit mir? Und dann die dritte Stufe, im perfekten Willen Gottes zu sein. Sag ich mal, einigermaßen perfekten Willen Gottes. Ob jemand voll im perfekten Willen Gottes jemals gewesen ist, außer Jesus, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, ja, zu 90% im Willen Gottes. Ich sehe es so, dann geht es ab wie Rakete. Dann ist da keine Bremse mehr drin. Dann läuft es in deinem Leben, dann funktioniert es. Dann kommen Gebetserhörungen, manchmal sogar kaum gebetet ist schon da. Dann flutscht die Sache. Und du hörst auch viel besser seine Stimme, weil er dich leitet, weil du nahe beim Hirten bist. Ja? Beim zugelassenen Willen Gottes ist der Hirte vielleicht ein bisschen woanders wie du. Dann hörst du nicht so gut, aber wenn du in seiner Nähe bist, dann hörst du natürlich auch seine Stimme. Und das ist das, wo wir Christen neutestamentlich schauen sollen. Aber jetzt nicht wieder, jetzt muss ich doch wieder irgendwelche Gebote halten, damit ich im perfekten Willen Gottes bin. Das ist wieder ganz falsch verstanden. Lass dich ja nicht wieder von dieser Art, durch die Hintertür von dieser Gesetzlichkeit einlullen. Dann hast du erst richtig ein Problem. Dann kommt der Fluch wieder. Der kommt nämlich nicht mehr von der Hintertür, der Fluch, der kommt nämlich direkt vorne rein. Und dann hast du Probleme, über Probleme. Und die sollst du aber nicht haben. Ja, an einer vorderen Tür soll der Segen reinmarschieren. Hallo, hier bin ich, wen darf ich segnen? So ungefähr. Okay, es gibt eine Lösung oder eine Methode, wie du in diesen perfekten Willen Gottes hineinkommen kannst. Oder immer besser hineinkommen kannst. Ich möchte da nicht richtig Druck ausüben, sondern ja, ich möchte einfach ein bisschen inspirieren, ein bisschen anregen, ja, noch mehr in seinen perfekten Willen, in Gottes Plan hineinzukommen, weil dann der Segen einfach auf jeden Einzelnen von uns noch viel mehr offenbar wird. Und hier die Antwort, die Lösung oder die Möglichkeit, wie das besser funktioniert. Bitte den Herrn, dass er deinen inneren Menschen, deinen Geist erweckt. Kann sein, dass dein Geist vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist oder zugedeckt ist, ja, dass er gerade eine Runde schnarcht und dein Fleisch dabei, ja, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tisch, heißt es. Ja, wenn der Geist schläft, tanzt das Fleisch auf den Tisch. Dann kommt der eigene Wille, dann kommt der Egoismus und dann machst du oft Dinge, die vielleicht nicht so toll sind. Und wirst vielleicht über den Tisch gezogen von anderen Menschen und du warst nicht wachsam und dann ist das Geschrei hinterher groß. Aber wenn dein Geist erweckt ist, dann schläft er nicht, dann ist er helle, dann ist er aufgeweckt und sagt, hoppla, da ist irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll. Oder wenn du vielleicht körperlich schläfst, ist dein Geist wach. Der Geist arbeitet, der braucht nicht schlafen. Also lass ihn auch nicht einschlafen. Bete in Sprachen, damit dein Geist trainiert ist, damit er aktiv ist, damit dein Geist sprudelt. Ja, die Quelle in dir haben wir vor einer Zeit gehört, dass die sprudelt. Und jetzt habe ich da ein Beispiel aus dem Haggai 1, Vers 14. Die hatten ja das Problem, dass die Stadt Jerusalem so, ja, wie sage ich mal, brach dagelegen ist und das hat Gott missfallen. Und dann heißt es hier, der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, machten. Also der Tempel lag brach da, genau, nicht die Stadt. Die Stadt war dann ein anderer Teil in der Bibel. Was hat Gott getan? Ja, er hat sie nicht geschimpft, sondern er hat den Geist erweckt in ihnen. Beim Serubabel, das war der Statthalter, ja, der Bürgermeister sozusagen, oder Ministerpräsident. Den Geist dieses Mannes hat Gott erweckt. Und dann den Geist Jeschuas, der Sohn des Hohepriesters. Ja, das sind so Leute, die was zu sagen gehabt haben in dieser Zeit. Das Weltliche, der Bürgermeister, und das Geistliche, der Priester. Ja, wie es ja früher auch bei uns war. Der Lehrer, der Bürgermeister und der Pfarrer haben das Regiment geführt. Aber nicht nur die, sondern auch den Geist des ganzen Überrestes des Volkes hat der Herr erweckt. Und dann haben sie sich aufgemacht und haben den Tempel wieder aufgebaut. Und vorher hat es geheißen, sind sie alle gelaufen wegen ihren eigenen Häusern, damit sie es selber recht schön, bequem haben. Also sind auch viele Christen heute. Hauptsache, mir geht's gut, Hauptsache, ich habe es zu Hause schön gemütlich und bequem. Die anderen sind mir wurscht. Ob die Gemeinde jetzt wächst oder nicht, das ist ein Pastor seine Angelegenheit oder so. Das ist nicht nur ein Pastor seine Angelegenheit. Macht euch auf, das Haus des Herrn zu bauen und die Gemeinde des Neutestamentlichen oder die neutestamentliche Gemeinde ist heute das Haus des Herrn, das wir bauen. Ja, nicht Reich Gottes müssen wir bauen, das besteht in Vollkommenheit. Aber die Gemeinde muss gebaut werden, dieses Haus des Herrn. Wir sind der Tempel. Da muss man sich jeder mit seinen Möglichkeiten mit einbringen. Und ich bete immer wieder, dass der Herr unser aller Geist wieder erweckt, dass wieder da am Haus des Herrn gearbeitet wird, gebaut wird. So soll der Tempel nicht verödet da liegen. Und es bringt nämlich nur Probleme. Ja, wenn du den Haggai nachliest, sie hatten vorher viele Probleme. Und dann hat der Herr ihnen eben diese Aufgabe ins Herz gelegt, den Tempel wieder aufzubauen. Und dann ging es wieder vorwärts und dann lief das Ganze. Dann haben die Segnungen auch wieder gekommen. Gut, jetzt schauen wir uns aber noch die Segnungen an. Wie ich vorher gesagt habe, 5. Mose 28, dass sie über uns kommen und uns erreichen, wenn wir glauben, wenn wir nach dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus leben, nach dieser Gesetzmäßigkeit, dann werden diese Segnungen uns erreichen. Es geht los ab Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Also es ist egal, wo du bist, ob du in der Stadt wohnst, am Dorf oder in der Stadt arbeitest, in irgendeiner Fabrik von mir aus, oder ob du Landwirt auf dem Feld bist, egal, du wirst gesegnet sein. Die erste Aussage, das deckt schon ziemlich was ab, oder? Und dann im Vers 4 bringt es noch ein bisschen besser auf den Punkt. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Deine Kinder werden von deinem Segen profitieren. Und du natürlich auch, weil wenn es deinen Kindern gut geht, dann ist es schön für die Eltern, oder? Und er sagt weiter dann auch die Frucht deines Ackerlandes, ja, da wo du arbeitest, das ist gesegnet. Die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Ja, damals hatten sie halt einfach viel Ackerbau und Viehzucht. Wenn du heute auch ein Landwirt bist und hast sowas, passt gut. Aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht für jemand anders auch gültig ist, dass auch die Dinge gesegnet sind, die dich betreffen, was du tust. Und wo du drin arbeitest oder investiert hast, das ist egal. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog, sagt uns Vers 5. Ja, das wirst Vorrat haben. Dein Korb, wo du Brot und Wurst und Wein drin hast, sag ich jetzt mal, dein Kühlschrank, deine Speisekammer, ja, dein Ofen, da wird immer was da sein. Das wird gesegnet sein. Du wirst nie vor deiner Wohnung stehen und sagen, jetzt habe ich nichts mehr, Geld habe ich auch nicht mehr, kann man nichts mehr kaufen. Das wird dir nicht passieren, wenn du vom Geist geleitet bist, wenn du im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus bist, weil dann hast du den Segen bereits von ihm geerbt. Ja, und dein Bankkonto und deine Geldbörse werden nicht leer werden. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Ja, dein Eingang in irgendeine Sache, wo du hineingehst, wo du dich einbringst, wo du mit dabei bist, da wirst du gesegnet sein. Und wenn du wieder herausgehst, wirst du auch beim Ausgang gesegnet sein. Aber die Israeliten, als sie auszogen aus Ägypten, da waren sie gesegnet. Die Ägypter haben ihnen das ganze Gold und Silber mitgegeben. Ja, den ganzen Lohn, den sie ihnen vorher hunderte Jahre enthalten haben, mussten sie ihnen mitgeben. Weil wenn der Herr sagt, dann geschieht es auch. Passt dann. Ne? Ich habe diese Stelle auch einmal schon gehabt, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang. Als ich damals von meinen Eltern diese Autowerkstatt übernommen habe, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, da ist an dem Tag, 1. Januar 1994, der steuerliche Freibetrag dementsprechend angehoben worden, dann musste ich keinen Euro oder damals Mark bezahlen an Steuern bei dieser Übernahme. Einen Tag vorher, am 31.12.1993, ich weiß nicht wie viel, aber hätte ich eine ganze Stange Geld abdrücken müssen. Der Eingang war gesegnet. Ja, und auf den Ausgang warten wir jetzt noch. Der wird auf jeden Fall auch gesegnet sein. Der muss auch steuerfrei abgehen. Okay, dann geht's weiter. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Das ist ganz ein wichtiger Vers, weil es gibt Feinde, die sich gegen dich oder mich erheben. Ob das dämonische Mächte sind oder böse Menschen oder irgendwelche schlechten Umstände, feindliche Werke, die erheben sich gegen dich, sie wollen dich unterjochen, unter ihre Füße zwingen. Aber die Verheißung ist, dass der Herr sie geschlagen vor dir dahin gibt, dass sie vor dir fliehen müssen. Und ich habe in meinem Lexikon nachgelesen, fliehen heißt in Angst und Schrecken weglaufen. Und die auf einem Weg gegen dich gehen, werden auf sieben Wegen vor dir fliehen. Ja, die ganze Horde dämonischer Mächte wird dann in alle Richtungen vor dir weglaufen, weil du oben auf bist, weil du der Gesegnete bist, weil du den Namen Jesus zu benutzen weißt, ja, weil du dich auf sein Erlösungswerk stellst, auf das Evangelium der Gnade, dann müssen die Feinde fliehen. Ja, weil da kommt Licht, weil das Evangelium bringt Licht in die Sache hinein und die Mächte der Finsternis, die können sich im Licht nicht aufhalten. Da sagen sie, au, mir tun die Augen weh und laufen weg. Also, ein Schlimmeres kann ihnen nicht passieren als Licht. Aber wenn du in der Finsternis wandelst, in der Sünde wandelst, in Bosheiten wandelst, dann fühlen sich die dämonischen Mächte bei dir sehr wohl. Und sagen, hey, da ist es gut Leben, jetzt dann machen wir jetzt einmal das Leben ein bisschen zur Hölle. Also sieh zu, dass Licht in deinem Leben ist, Wahrheit in deinem Leben ist und sie werden vor dir fliehen. Der Herr wird sie geschlagen vor dir dahingeben. Und wenn du bloß aufstehst und sagst, es sei Licht, wie Gott sagte, als er die Welt geschaffen hat. Licht sei. Du musst wissen, du bist Licht. Ja? Man könnte es vielleicht so sagen, Jesus ist die Birne in dir und du bist die Leuchte. Ja? Und dieser Jesus in dir leuchtet. Und wenn die Leuchte nicht schwarz angestrichen ist oder zugedeckt ist, dann leuchtet die Leuchte. Und dieses Licht vertreibt die Finsternis. Ist ganz einfach. Nicht so denken, wie viele das auch sagen, oh, wenn das Licht heller wird, wird Finsternis auch immer mehr. Die haben nichts verstanden, das kann nicht sein. Also ich habe hier in dem Zimmer, wo ich gerade sitze, Licht eingeschaltet und jetzt ist es nicht finster. Es ist nicht irgendwo, jetzt ist es noch finsterer geworden, weil ich das Licht eingeschalten habe. Wo Licht ist, verschwindet die Finsternis. Aus Amen. Also lass dir nicht solche blöden Sprüche unterjubeln und glaub sie nicht, wenn du schon mal gehört hast. Gut, jetzt geht's weiter. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Er wird den Segen entbieten, er wird den Segen befehlen, in deine Speicher zu kommen. Ja, dein Kühlschrank, deine Speisekammer, dein Kleiderschrank, deine Geldbörse, dein Bankkonto, deine Arbeitsstelle, überall, wo es halt einfach... Ja, zu allem Geschäft deiner Hand, was du heute tust, da wird er dich segnen dabei. Da, wo er dich hingestellt hat, wird er dich auch segnen. Ja, Gott gibt dir nicht ein Land und sagt, ja, jetzt mach mal, ich geht er bei Kaffee trinken. Er gibt dir ein gutes Land und er gibt dir den Segen. Ja, die Israeliten haben ein gelobtes Land, ein gesegnetes Land bekommen. Und für uns geistlich gesehen ist es immer noch so. Unser Platz, wo wir leben, ist ein gesegneter Platz, ein gesegnetes Land. Und das musst du wissen. Also viele glauben, wenn es nicht rund läuft, das ist Gottes Wille. Ah, die Israeliten sind da, sie 40 Jahre durch die Wüste marschiert. Ja, jetzt müssen wir auch durch die Wüste. Das ist ein Scheiß, wird den Leuten gepredigt. Wir sind bereits über den Jordan gegangen. Ja, wir sind über den Jordan. Wir sind schon lange raus aus der Wüste. Wir sind im gelobten Land, im gesegneten Land, das uns versprochen wurde. Da ist unser Zuhause. So, jetzt weiter. Machen wir Vers 10. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Also wir haben jetzt nicht die Völker der Erde, sondern für uns gilt vielleicht die Nachbarn. Die Nachbarn, die Verwandtschaft, die Freunde, die Arbeitskollegen. Sie werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Sie werden sehen, dass du ein Gesegneter bist. Sie werden sehen, dass bei dir was anders ist, oder? Wird es bei dir nicht gesehen? Dann musst du noch arbeiten dran, an der Gnade. Halleluja. Und sie werden sehen, dass der Herr Jesus dich segnet. Und dann heißt es hier, und sie werden sich vor dir fürchten. Naja, die brauchen jetzt nicht Angst haben vor dir, weil du bist ein liebender Mensch, du tust ihnen ja nichts. Aber ich möchte jetzt so übersetzen, und sie werden dich respektieren. Sie werden nicht mehr sagen, ah, der Blöde mit seinem Jesus, der religiöse Spinner. Sie werden dich respektieren. Ja, weil sie sehen, da ist was anderes, weil sie sehen, da ist ein Segen drauf. Weil sie sehen, das, was du tust, das funktioniert. Weil sie sehen, du hast ein gutes Leben, du hast eine tolle Familie, du bist nicht am Hungertuch, hast nicht dauernd irgendwelche Pannen und Unfälle und sonst was. Weil das sind die, die unter dem Fluch sind, die passiert dauernd irgendwas. Aber wir sind unter dem Segen und damit auch unter dem Schutz. Und da geht's im Vers 11 weiter, und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Er gibt dir nicht bloß ein bisschen was, sondern er gibt dir Überfluss an Gutem. An der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes. Und dann sagt er, zur Wohlfahrt. Ja, das sagt man halt nicht mehr so. Aber zum Wohlergehen. Zum Wohlergehen in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird, wenn ich das jetzt zusammenfasse, der Herr wird dir Überfluss geben an Guten zum Wohlergehen. Ich kann es fast nicht besser ausdrücken, oder? Und dann sagt er weiter im Vers 12, der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel auftun, um deinem Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen ausleihen und du selber wirst dir nichts leihen müssen. Ja, der Himmel ist auf. Der Himmel ist auf. Hallo, hallo, der ist auf. Als Jesus starb, ist der Vorhang zerrissen im Tempel. Das deutet es an. Der Himmel ist offen. Der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Ja, zum Chef und nicht zum Arsch, oder? Auf gut Bayerisch. Und du wirst immer nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken, sagt hier 5. Mose 28. Okay, jetzt ging es wieder weiter. Wenn du gehorchst, so, weil es war ja unter dem Gesetz geschrieben, aber wir haben ja gelernt, dass das nicht mehr das ist, um das, was geht, sondern dass es um den Glauben geht, an das, was Jesus getan hat. Aber er bringt dann doch noch hinten im Vers 14 ein Wenn du. Das möchte ich jetzt nicht einfach weglassen, weil ich glaube, das ist noch ein Punkt, der wichtig ist. Wenn du weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Also das ist ein Punkt, den Glaube müssen wir immer noch mit hineinnehmen, weil andere Götter, Götzendienst zu machen, das ist nämlich Unglaube pur. Ja, ich kann nämlich nicht sagen, ja, ich glaube Jesus und was er alles getan hat, aber da stellen wir einen Buddha hin und da hängen wir irgendeinen besonderen Engel auf und dann gehe ich noch zu Maria und zu irgendwelchen Heiligen und was weiß ich, was alles gibt, Glücksbringer und Amulett und Runenzeichen, was die Menschen so machen, so aus der Esoterik. Das ist etwas, muss ich sagen, das zieht den Fluch magisch an. Und wenn du sowas hast in deinem Haus, Wie sie manche so ein Buddha irgendwo am Fensterbrett stehen haben, weil es modern ist. Dann pack das Ding ab in die Tonne. Hau das raus, das Zeug. Ja, auch wenn du sagst, na, das passt ja nicht so auf den. Aber du sollst wirklich den Herrn die ganze Ehre geben. Und nicht, wenn nämlich ein Besuch kommt, der sagt, ah ja, du glaubst auch an den Buddha da. Der weiß gar nicht, dass du Christ bist, weil ein Buddha dort steht. Weg mit dem Buddha. Und dann die Maria, Gottes Mutter, wie sie genannt wird. Gott hat keine Mutter, weil Gott ist ewig. Ja, sie war die Mutter von Jesus, okay. Aber sie war ein Mensch, ganz normal, wie jeder andere. Musste auch glauben, um gerechtfertigt zu werden. Die hat da nicht irgendwas Besonderes. Und schon gar nicht kann sie Gebete erhören oder Fürbitte für dich tun. Da ist Jesus zuständig. Er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und nicht Maria und nicht sonst irgendjemand. Und auch der Petrus steht nicht an der Himmelspforte und sagt, dich lasse ich rein oder dich lasse ich nicht rein. Das ist was anderes zuständig. Jesus ist zuständig. Auf jeden Fall, nochmal zurück zum 5. Mose 28, 2. Alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Ja, dann nimmst du diesen Vers und bekennst ihn auch für dich. Alle diese Segnungen werden über mich kommen und sie werden mich erreichen. Im Namen des Herrn Jesus. So, weil ich glaube, kannst du sagen. Und wenn du ein Amen hinten dran setzt, dann haben wir gesagt, Amen heißt nicht bloß so sei es, sondern Amen heißt so ist es. Ja, im Bayerisch kann man sagen basta. Ja, das bayerische Amen ist basta. Da gibt's nichts anderes mehr. Basta heißt basta. Und das ist Glaube. Der Zweifel sagt, ja, war schön und könnte vielleicht und schauen wir mal, da kommst du nicht so recht ans Ziel. Glaube muss wirklich ein Glaube sein. Das ist ein wischiwaschi Glaube vielleicht oder nicht oder das rumdrum gedrickse. Es ist es nicht. Mach klar Schiff. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Aber ich rate jedem, glaube das Wort. Glaube diese Dinge. Glaube an das, was Jesus getan hat. Mach das fix und du wirst sehen. Das bringt nämlich auch deinen Geist in Wachstimmung. Ja, dein Geist wird wach gemacht. Dein Geist wird das Ruder übernehmen und nicht mehr das Fleisch. Und dann funktioniert's. Gut, Leute. Die Stunde ist schon wieder rum. Jetzt machen wir noch ein bisschen Lobpreis, oder? Seid damit dabei.